SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 24.
13. Wir traten unseren Heimweg nicht lange nach dem Verschwinden der schwarzen Dame an. Dem Marquis war schnell offensichtlich, dass mir die Lust auf Vergnügungen vergangen war, und auch die zwei Becher Wein, welche er uns bei seiner Rückkehr durch den Saal zur Nachricht vom Enteilen des Weibs als mildernden Trost mitgebracht, die Schwärze meiner Seele nicht aufzuhellen vermochten. Freilich bettete ich mich dann zu einer Nacht, in deren Träumen ich mich verfolgt fand von den geliebten, gefürchteten Augen, welche wie aus einem blutroten Nachthimmel auf mich herabzublicken schienen, gleich wohin ich vor ihnen zu fliehen suchte. Doch solcher Spuk war erwartbar und abgeschmackt. Was mich anders und unwohler umtrieb, das war die dunkle Benommenheit, zu welcher ich nun morgen um morgen erwachte, und die borstige Unruhe, welche seither in meinen Eingeweiden nistete und sich wälzte, egal welch Ablenkung meinen Geist beanspruchte. Ich hatte mich im Leben des Jakob Kainer wie in einer uneinnehmbaren Festung verschanzt, und nie hatte die Schau von deren hohen Zinnen rundum etwas gezeigt, denn weithin von jeglichen Feinden leere Ebene, unerklimmbare Klippen, offenes Meer. Nun aber war's, als hätten die ganze Zeit Verräter unbemerkt Stollen unter meinen Füßen gegraben, sie mit Pulverfässern gefüllt und Feuer an die Lunte gelegt. Wobei die Explosion das ganze Gemäuer hatte scheinbar unversehrt stehen lassen, doch Risse in das Fundament gesprengt, dass ich nun jeden meiner Schritte tat in der Furcht, es könne im nächsten Augenblick schon alles um mich zusammenstürzen. Gleichsam ein Teil meines Geistes unablässig lauschte auf jedes Ächzen, Knarzen, Rumoren unter mir. Es konnte dem Marquis nicht unbemerkt bleiben, unter welch schwarzen Wolken mein Gemüt stand. Dennoch hätte er wohl das gewohnte beiderseitige Schweigen gewahrt, hätte ihm dies lediglich auferlegt, meine ungewohnt finstere Miene und Maulfaulheit zu ertragen. Doch erlebte er mich eben auch an der Werkbank von meiner Distraktion erfasst, musste oft Anrede wiederholen, mich gar an der Schulter rütteln, mich aus fernen Gedanken zu reißen, musste Verwechslungen, Fehlgriffe entschuldigen, welche ihm ganz außer meiner Art schienen. Und es hatte der Marquis in jenen Tagen Grund genug, besorgt zu sein, ob solcher Zerstreutheit meinerseits, denn stiller Aufruhr herrschte ebenso in ihm. Des fauligen Unterholzes, welches allzeit hinter dem üppigen Parfumdickicht des Marquis mitroch, ward ich längst nicht mehr gewahrer, denn der Müller des Rauschens seines Mühlbachs. Doch in jüngster Zeit waren diesem Geruch neue Stachel gewachsen, piekte er wieder hervor wie verschimmeltes Eisen. Und obschon ich des Öfteren Zeuge ward, wie der Marquis eine zweite Bouteille, mitunter gar ein zweites Glas Wein sich versagte, fand ich ihn des Morgens noch öfter bleich und zusammengesunken, mit tiefen Ringen unter den Augen. Kaum ein Tag mehr und bald kaum eine Stunde, dass der Marquis nicht aufstöhnte ohne sichtlichen Anlass, sich seine Miene zu einer plötzlichen Grimasse der Pein verzerrte, welche sich nicht flink umzwingen ließ zu einem unverbindlichen Lächeln oder Gähnen. Und zu lange und innig war unser gemeinsames Wirken, dass mir hätte nicht auffallen sollen, wie sehr der Marquis seine Hand aus Fleisch und Blut bevorzugte, wie häufig die Missgriffe wurden, wann immer er noch auf seine Eisenfinger vertraute. Kurz, es war ganz offenbar, dass uns die gefürchtete Stunde nahte und der Marquis mich für die bevorstehende Prüfung im vollen Besitz all meiner Fakultäten in gänzlich gesammelter Verfassung meines Geistes wünschen musste. Also sah er sich eines Abends beim Diner, welches ohnehin sehr gedrückter Stimmung war, denn ein Missgeschick meinerseits hatte ein Experiment ruiniert, in welchem ein guter Monat an Arbeit gesteckt, schließlich genötigt, mir doch die naheliegende Frage zu stellen. »Jakob, ist es das Weib, das ihr beim Ball in der Oper erblicktet, welches euch so sehr noch in seinem Banne hält?« »Ja«, gestand ich ihm ohne Umschweif, denn jede Lüge wäre lächerlich gewesen. Es reut euch arg, dass ihr ihr nicht zu begegnen vermochtet. Und wieder gab ich ihm nichts, denn ein geradweges Ja. Denn der blinde Teil meines Herzens empfand ebenso. Der sehnte und träumte dem nach, was nur gewesen, wenn ich lange Blicke und wahrhafte Worte hätte wechseln dürfen mit der Wiedergängerin meiner Geliebten. Doch wachte in mir auch ein vernünftiger Geist, der verstand, wie närrisch all die Fantasien waren über Rettung, Vereinigung mit meiner Liebe über ihren Tod hinaus, und der die Enttäuschung der versagten Begegnung ungleich gnädiger empfand, denn jene, welche mich gewiss im ersten Lüften der Maske erwarten musste. Schließlich aber war da noch eine Stimme, welche nicht müde ward, mir zu flüstern: »Und was, wenn es wahrhaft sie gewesen?« Und flüsterte nicht mit Sehnen und Trauer, sondern mit tiefstem und bleichstem Schauder. Der Marquis hatte mich freilich bereits genug erkannt, dass er mich nach dieser zweiten, vorschnellen Bejahung eine Weile schweigend und fragend anblickte. Doch als ich mich in diesem langen Moment nicht über meine kurze Antwort hinaus erklärte, befand auch er allen Zwiespalt für beerdigt und beschied sich mit dem Glauben, es ginge um nichts mehr, denn eine zwar seltsame, unerklärliche, doch bloße Verliebtheit. Ich meinerseits meinte, es sei nichts, denn ein letzter Versuch der Bestätigung, als der Marquis mich daraufhin fragte: »Ihr wünscht, man hätte euch einander vorgestellt?« Und also sprach ich, einem verkehrten Petrus gleich, ein drittes Mal nichts, denn ja. Damit meinte ich die Sache abgehandelt. Und bald fand ich Geist und Gemüt tatsächlich von Dringlicherem erfüllt. Eines Tages trat der Marquis zu mir an die Werkbank, schaute mir über die Schulter auf jenes nunmehr nahezu vollendete zweite Eisenglied, welches seine angestammte mechanische Hand an Raffinement wie an Umfang übertraf. Ein veritabler metallener Arm war's, bis an die Schulter reichend. Eine Weile stund er schweigend hinter mir, betrachtete sich still sinnend mein Werk, und ich durfte erwarten, dass er sich wie schon oft ebenso wortlos wieder hinausschleichen würde. Dieses Mal aber, als er mich zwischen zwei diffizilen Handgriffen absetzen sah, legte er mir die gesunde Hand auf den Rücken und sprach zu mir: »Es wird bald an der Zeit sein, fürchte ich.« Vertieft, wie ich eben in die Arbeit war, hatte ich nicht bemerkt, dass er nicht nur seinen Hausrock abgelegt, sondern den rechten Hemdsärmel ganz aufgekrempelt hatte. Der Marquis reckte, statt weiterer Worte, die eiserne Hand ins Licht meiner Werkbank leuchten. Den Ursprung des verwesenden Gestanks so dicht vor mir, wäre ich beinahe leiblich zurückgeprallt vor Übelkeit, und nur mit größter Beherrschung zügelte ich meine Abscheu zu einem scheinbar beiläufigen Zurückweichen, Abwenden des Haupts. Ich wagte kaum, den Blick gen Ellenbogen zu lenken, wo einst sich Fleisch und Eisen in einer skeptischen Vermählung fanden, da herrschte nun ärgster, septischer Aufruhr. In prallem Violett spannte sich Haut über wulstig aufbegehrendes Gewebe. Krusten, Zähen dunklen Blutes fraßen wie Rost sich über die Enden des Metallgestänges. Garstiger Ausfluss, von den inneren Vulkanfeuern eines wunden Fiebers hervorgepresst, netzte die Fransen des Stumpfs. Es hatten die letzten Wochen mir freilich keinen Grund gelassen, unter Ärmel und Bandagen etwas anderes noch zu erhoffen. Doch sind Befürchtungen des Schlimmsten und dessen Beweis ja oft zwei sehr verschiedene Dinge. Ich blickte dem Marquis ins Angesicht, nicht wissend, was ich sagen sollte. Seine Miene war die eines fast um Entschuldigung bittenden, tiefen Bedauerns und die einer bangen Frage. »Seid ihr denn, lieber Jakob, nunmehr auch bereit, für wenn es soweit sei?« Es war mir diese Frage wohl vertraut. Hatte ich sie meiner selbst doch im Kopf schon oft und oft gestellt, allein noch immer, ohne recht die Antwort zu wissen. Wie aber hätte ich's wagen mögen, dem Marquis, dem alles hing an einem Ja, an einem Nein, nur jenes schulterzuckende Vielleicht und Hoffentlich zu bieten, mit welchen ich mich innerlich zuletzt dann stets zufrieden gab. Ich blickte, gar so, als wär's mir fremd und ich dessen strenger, doch gerechter Richter auf das Werk meiner Hände, welches vor mir lag. Und wie gemäß dem Wort des Herrn gezwungen, dass meine Rede sei ja, ja oder nein, nein und nichts dazwischen, tat ich nach kurzer Verlegenheit den Mund zur Antwort auf, meiner selbst voller Neugier, was nun zu hören wäre. Denn ich empfand, dass nicht der Verstand mir die Wahl der Silbe auf die Zunge legte, sondern das Wörtchen bis zum Erklingen ungewusst aufstieg aus jenen dunklen Winkeln meines Herzens, welche mich besser kannten. Und war das Wörtchen abermals ja. Es muss mir der Marquis die eigene Verblüffung so deutlich angesehen haben, wie ich im Flirren seines Mienenspiels lesen mochte, wie sehr er sich ersehnte, diesen hellen Klang zu hören, und wie er selbst nun doch erblasste, darin auch die endgültige Verneinung allen äußeren Aufschubs, wohlfeiler Entschuldigung zu vernehmen. Mag sein, dass ich nun wiederum erst recht begriff, was mir dies Jahr doch auferlegte an Verantwortung, und diese Erkenntnis mir die gesamte, ach so schöne Entschiedenheit sogleich wieder trübte. Bevor wir beide jedenfalls recht über unseren respektiven Schrecken noch hinüber waren, befleißigte ich mich schon der ersten Einschränkungen. Aber, so hob ich an, nur ahndend, was ich dem folgen lassen mochte, aber fasste ich's dann, seid ihr gewiss, dass ihr nicht doch dem ausgetretenen, tristen, doch um so viel zuverlässigeren Weg vertrauen wollt? So unverständlich blickte er mich an, dass ich darauf schwören möchte, es hatte der Marquis an jene erste übliche Befreiung aus seiner Lage nicht einmal gedacht. Ich also buchstabierte aus, nun wollt ihr nicht lieber doch den Arm euch schlicht und grob abnehmen lassen? Und fügte schließlich an, als der Marquis noch immer schaute, als verstünde er die Abweichung nicht von seinem Vorhaben, ohne ihm Ersatz zu suchen, ohne, und ich wusste nichts Besseres, denn eine Geste über mein kunstvolles Werk vor uns zu machen, als sei es nur närrischer, anmaßender Unrat, ohne all dies. Der Marquis lächelte in trauriger Entschlossenheit, denn freilich musste er in allem Anfang, vor allen hochmütigen Gesichten einer eigenen, mechanischen Gegenschöpfung, just diesen naheliegendsten aller Gedanken im Herzen bewegt haben und ihn dann ein für allemal verworfen. »Nein, Jakob, das allerdings möchte ich nicht. Oh, glaubt mir, ich sehe darin allemal die größere Vernunft.« Er hatte meinem sichtlich aufkeimenden Einspruch Einhalt geboten mit einer Geste der Eisenhand und grinste nun, wohl zugleich wegen einer von dieser Bewegung hervorgestachelten Pein, als in Einsicht der ihr innewohnenden Ironie. »Bin doch genug durch die Lande und Lazarette gezogen, all die Männer zu sehen, die sich gehorsam von König oder Kaiserin, von ihren Generälen und den Launen des Gottes Mars haben ihre Glieder nehmen lassen und die höchstens hölzerne, starre Kompensation einforderten, nun dezimiert durch ihr Leben zu humpeln und wanken. Und allemal. Oft dennoch das schlechteste Leben nicht, ich weiß. Ihr braucht mir nicht einzuwenden, dass Genügsamkeit und Geschick vielen dann ein zufriedenes Glück beschert, welches sie oft ganz vergessen lässt auf ihren Verlust. Und selbst wo es dem vorigen Leben nachstehen sollte, doch immer ungleich eher zu begehren, denn der Tod. In der Tat hatte da der Marquis in etwa meinen Einspruch mir aus dem Munde genommen, doch lediglich ihn mit verächtlicher Vehemenz zu verneinen. Kennt ihr mich wahrlich noch nicht gut genug zu wissen, dass die Genügsamkeit nicht das meine ist? Er sprach's mit einem Spott, der freilich auch ihm selber galt und seiner tragischen, widervernünftigen Maßlosigkeit. Als mir das Schicksal das wesende Gift in den Leib setzte, da tat es einen Fehler, Jakob. Da traf sein triefender Stachel auch meinen Trotz und Ehrgeiz. Da warf es mir gleichsam seinen Federhandschuh hin, welchen meine verletzte Ehre nicht mit Missachtung strafen konnte. Es hätte mich wohl weniger kämpferisch gestimmt, hätte es seinen Hieb anderswo an meinem Leib gesetzt. Doch an der Hand, die mir in allem Tasten und Tun führend war, mit der ich schrieb, die mir das Instrument meines Geistes war, in die Welt einzugreifen. Nein, wenn dieser, mein Geist, mir mehr sein wollte, denn ein Spielzeug zur sophistischen Zerstreuung. Seine Behauptung einer Herrschaft über das Materielle, nicht bloße Phrase, eitles Salonkunststück. Dann musste und musste er hier sich beweisen. Durfte sich nicht fügen, keinen Zoll weichen. Was wären all mein Streben, all meine Erkenntnis wert, wenn sie bei dem ersten, heftigeren Rempler der Vergänglichkeit sogleich kampf- und machtlos kapitulierten, wenn sie allein über ein Reich der Buchstaben und des Papiers herrschten und schon an, ja in meinem eigenen Leib ihre vom übermächtigen Feind belagerten Grenzen fänden? Der Marquis hatte sich in einen enragierten Ton geredet, der zugleich nach der hochmütigsten Anmaßung tönte und der ohnmächtigsten Verzweiflung. Die eisernen Finger waren ihm in seltsame Zuckungen geraten, und mit sichtlicher Mühe nur zwang er sie zur Faust. »Versteht ihr nicht, Jakob, dass ich jenen Kampf mit allen, mit den fantastisch scheinendsten Mitteln aufnehmen musste oder Verrat geübt hätte an allem, was meines Daseins Leitstern, Raison ist? Und kennt ihr mich noch immer so schlecht, dass ihr glaubt, ich könne diesen Kampf einmal aufgenommen, nun noch verloren geben, könne alles bisherige Opfer für vergeblich erklären? Glaubt mir, ich weiß, wie es steht um uns und unsere Hoffnungen. Ich sehe die geschlossenen Linien, die fürchterliche Artillerie des Feindes gegen uns aufmarschiert, und sehe unser zerschossenes Häuflein in unserem armseligen Lager darben. Ich weiß, dass ein Rückzug die bessere Wahl wäre, unser Leben zu bewahren. Und glaubt nicht, ich wäre furchtlos oder ehrverblendet. Oh, ich habe Angst, Jakob, solche Angst. Doch ich bin, der ich bin. Und ich kann nicht anders, denn auch in dieses Gefecht zu ziehen, bringe es, was es wolle. Denn wenn sterben, dann im Kampf, dann im trotz allem beharrlichen Glauben an alles, wofür ich lebe. Und ich habe darin einen treuen Verbündeten, welcher mich mehr denn alle anderen hoffen lässt, dass noch längst nicht alles verloren sei. Euch, Jakob. Somit ein endgültiges Mal. Seid ihr bereit? Ich hatte freilich lange gewusst, dass der Marquis die Verantwortung für sein Überleben in die Hände meiner Kunst legen würde. Doch bis zu jenem Ausschütten seiner Seele hatte ich nie wahrlich begriffen, wie sehr es die Verantwortung war für sein Leben, nicht allein im Sinne des Existierens oder Sterbens, sondern für alles, was er bisher war und sein wollte, für all sein Streben und Streiten, seine Auslegung der Welt. Die Art des Geh- oder Misslingens unseres Wagnisses musste auch Entscheidung bringen, ob der gesamte Weg, welchen der Marquis, welchen wir bis zu dieser Gabelung genommen, einen Wert hatte und eine Wahrheit. Seltsamerweise erfüllte mich diese Erkenntnis mit einer Entschlossenheit, welche ich so zuvor nicht recht gekannt. Und ich nahm einmal tief Atem und antwortete dem Marquis gerade und fest. »Ja, wenn es nötig wird, bin ich bereit.« Lang sollte es darauf nicht mehr weilen, bis der Marquis beschied, dass ein weiteres Zuwarten im Feldzug gegen sein Siechtum die größere Gefahr berge, denn unsere hasardierend ausreitende Attacke. Doch in jenen vielleicht 2 Wochen löste er noch ein stummes Versprechen ein und schlug damit unwissentlich, unwillentlich bereits die erste Glocke zum Ende auch meines zweiten Lebens. Ich meine, es trieb ihn in ähnlichen Teilen die Furcht, mich noch immer von meiner melancholischen Abgelenktheit ergriffen zu wissen, wie der Wunsch, im schlimmsten aller Fälle mir zum Abschied noch ein letztes Gutes getan zu haben. Jedenfalls hatte er jenes vorherige, verwirrte Ja meinerseits nicht vergessen, welches ich im reuenden Nachhall der Ballnacht gab. Und es hatte von mir ganz unbemerkt eine Weiterwirkung gehabt hinter den Kulissen unseres gemeinsamen Tag- und Nachtwerks, hatte den Marquis am mannigfädrigen Gewebe seiner Beziehungen zupfen und weben lassen, bis der eine Schleier aufgetrennt ein neues Band geknüpft war. Und so eines Nachmittags, da ich an meiner chtonischen Arbeitsstätte hockte, eine Kutsche vorfuhr bei uns und einen geheimnisvollen Gast entließ. Als kurz darauf der Marquis herabstieg zu mir und mir bedeutete, ich möge ihm hinauf an den Tag folgen, denn ich werde erwartet, da dachte ich nicht daran, mich mehr denn nachlässig präsentabel zu machen, mir die Feilspäne abzuklopfen, die Rockärmel herabzukrempeln, meinen Schopf etwas weniger wirr zu streichen, weil ich wohl mit einem unserer Lieferanten, höchstens mit einer unserer philosophischen Bekanntschaften, zu rechnen wusste. Das lächelnde Schweigen des Marquis ob meiner Verblüffung, wer da unangekündigt nach mir verlange, das verstand ich nicht zu deuten. Wie viel größer ward diese Verblüffung, als mich der Marquis im Parterre angelangt, aufhielt, in meinem zielstrebigen Schreiten auf den kleinen Salon zu, in welchem wir pflegten, Besuch zu empfangen, und mich lenkte zur Tür des großen Salons, welche sich sonst nur auftat zum Anlass unserer seltenen, zuletzt ganz ausbleibenden Gesellschaften. Abermals widerstand der Marquis meinem Ersuchen nach Erklärung und wiederholte nur, mir aufmunternd den Rücken tätschelnd, »Ihr werdet erwartet, nur hinein mit euch!« Und er öffnete die Tür. Bei all seinem militanten Verfechten der Vernunft hatte der Marquis doch eine Schwäche für den dramatischen Effekt, das theatralische Mysterium. Es muß ihm insgeheim eine diebische Freude bereitet haben, als er auf die Idee verfiel, mir die Zusammenkunft just in diesem Raum zu inszenieren, nicht ahndend, wie spukhaft sie mir ohnehin sein würde. Man hatte jenen Salon keineswegs aus seinem verwaisten Schlummer erweckt. Weiße Laken hüllten die an die Ränder gerückten Tafeln und Sessel vor Staub. Fahl fiel das Licht durch die Lamellen der Läden, verfing sich in den halbgeschlossenen Vorhängen, tropfte träge in die dämmernden Spiegel, schimmerte müßig vom Silber der Verzierungen wieder. Das zarte Hellblau und Grau des vornehmen Dekors ließ es in dieser Halberleuchtung wirken, als läge alles unter einem feinen Morgennebel. Und inmitten dieses Aquarells saß sie. Saß, fast am anderen Ende des Saales, einsam in der Mitte, im Kostüm des Balls. Also wieder gleich einer in den Raum hineingeschnittenen Silhouette, welche den Blick freigab auf die Schwärze hinter allem. Wieder mit nämlicher Maske, ohne Antlitz, und prangend wie die einzigen zwei Sterne an einem Nachtfirmament, gleichsam schwebend im Nichts, Amaliens Augen. Mir selbst auf die Entfernung, unverwechselbar vertraut. Unbeweglich saß die Gestalt, vornehm aufgerichtet, die Hände im Schoß um einen schwarzen, zusammengefalteten Fächer gelegt, wie eine Regentin der Finsternis, welche ihrem Hofmaler Modell saß zum Porträt. So reglos blieb sie auch ob meines Eintretens, dass ich für einen Moment an einen so elaborierten wie grausamen Scherz des Marquis glauben mochte, der mir da das Ebenbild meiner mysteriösen Schicksalsgöttin als Puppe hingesetzt habe. Derart erstarrt war ich meiner selbst vor Verblüffung und Wirrung, dass wir beide mehrere Atemzüge lang wie ein Tableau verharrten. Bis sich eine Hand mit dem Fächer erhob und mir den Wink gab, mich zu nähern. Derart gemessen allerdings erfolgte mir dieser Wink, dass ich zwar keine bewegungslose Puppe mehr, doch eine bloße Automate dort hätte zu vermuten vermocht. Wären da eben nicht jene Augen gewesen. Des größten Glasbläsers Kunst, das feinste Federwerk, wäre niemals in der Lage gewesen, mir eine solch täuschende Vorstellung zu geben, nicht allein der äußeren Anmutung von Amaliens Augen, sondern von ihrem Blick. Nämlicher blieb fest auf mich gewandt, geheftet geradezu, als ich mich anschickte, der Aufforderung des Fächerwinks zu folgen und meinen Beinen befahl, mich durch den Salon zu der dunklen Dame hinzutragen, ein Befehl, welchem sie nachkamen mit zögerndem, schlotterndem Schritt. Es kann in Versailles keinen Salon geben, so lang, wie mir der unsere damals schien. Es wollte auch mein Geist keine Worte finden, welche mir hätten vorauseilen mögen, die Empfindung des Weges etwas zu kürzen. Ich schlich wie der schlimmste Sünder zu Gericht und strebte doch einer Hoffnung entgegen, für welche ich einst hätte alles, alles gegeben. Nach Äonen langte ich endlich an. Hier aus der Nähe war der Erscheinung etwas von ihrem spukhaften Zauber genommen. Kein lichtloser Durchlass zu ewiger Schwärze prangte da, sondern der durchaus schon ein wenig stumpf gewetzte, von winzigen Flusen besprenkelte Samt der Moretta. Keineswegs im Nichts schwebten die beiden Augen, denn an den Rändern der Maskenlöcher schien etwas durch von der umgebenden, hellen Haut des wahrhaftigen Antlitzes. Nicht mehr ganz so ätherisch schien die Gestalt, vermochte man das flüsternde Rascheln ihres Gewands, den sanften Hauch eines Atems hinter der Larve zu vernehmen. Und die leiseste Ahndung von menschlichem Schweiß hinter dem trockenen Duft des Puders, der Aurora eines Parfums, welches an späte Rose gemahnte. Ich stund benommen, aufs Neue überwältigt davon, dass sich diese Entzauberung, diese schnöde Wirklichkeit von etwas irdisch-menschlichem dennoch vermählte mit einem völligen Beharren der scheinbaren Wiederkehr Amaliens in diesen Augen, welche mit jedem Schritt der Näherung nur gewonnen hatten an Vertrautheit und welche sich nun gebettet fanden in jenen Duft, welcher mir solch sehnliche Erinnerung aus der Seele hob. Ich stund, ich schaute und schaute in diese Augen, welche ihrerseits forschend blickten auf mich, und ich sank auf die Knie vor dieser Gestalt, senkte mein Haupt, fühlte das Zähren herabrannen über meine Wangen, ohne dass ich gewusst hätte, dass ich weinte. Meine rätselhafte Souveränin bot mir ihre Hand zum huldvollen Kuss. Ich empfing sie in der meinen wie einen porzellanenen Vogel, so voll furchtsamer Behutsamkeit. Aus dem Handschuh war sie im Fluss der Bewegung elegant herausgeschlüpft, hatte ihn beim Fächer zurückgelassen, und so berührte nun ihre Haut die meine. In dem Lidschlag davon war ich völlig gefasst darauf, dass mich im Moment jener ersten Berührung ein Schlag treffen und uns beide würde ins Jenseits reißen. Oder dass wenigstens die Erscheinung vor mir sich mit der Plötzlichkeit eines Peitschenknalls entheben würde, zurück ganz ins Reich der Zauberei und mir nichts bliebe, denn einige Atemzüge ihres rasch verwehenden Dufts. Doch nichts dergleichen geschah. Ich ließ ihre weißen, feinen Finger sich sanft senken in meine bebende Handfläche. Keinen Donner tat es, keinen von uns riss es aus der Welt, sondern eine lindkühle Wärme, eine unbeugsame Weichheit empfand ich vornehm sich an mich schmiegen. Und von meinen Fingerspitzen fließen hinab bis in meinen Busen, bis in mein Herz, bis auf dessen Grund hinab, wo im Lehm meines Fleisches die Erinnerung beerdigt war an jene andere, weiße und vornehme Hand, welche ich einst in der meinen gehalten. Ich neigte mein Haupt, dass meine Lippen beinahe die fremdvertrauten Finger fanden, küßte innig den letzten Hauch Luft, welcher Haut von Haut trennte, und tauchte dabei gleichsam in jenen zarten, doch mich so überwältigenden Duft, welcher mich taumeln machte, verloren zwischen dem verwaisten Salon im Haus des Marquis und einer Rosenlaube in einem verwilderten Garten fern von hier. Ich hob, nicht irr oder ohnmächtig zu werden, mein Haupt, hob meinen Blick zu den nun über mir schwebenden Augen, welche gnädig und ein wenig besorgt, ein wenig amüsiert auf meine aufgewühlte Entrücktheit schauten. Und ich vermochte nicht mehr anders, denn wieder alle Vernunft, alle Gottesgesetze, jene Frage, jenen Namen, jene fürchterliche Hoffnung des Unmöglichen auszusprechen. Amalia? Ich flüsterte, stammelte es, noch da die wenigen Laute mir entkamen, sie halb schon ungeäußert wünschend, sogleich in meiner Brust der Zwiespalt schwellend, welche Erwiderung ich banger fürchten wollte. Ich sah mein Gegenüber zunächst schlicht ringen um Hören und Begreifen, bis mein undeutliches Wort verstanden war als Name und verstanden jene Frage, welche diesem innewohnte. Dass sie die Antwort zögerte, war mir Zeichen, dass sie zugleich gehört, begriffen hatte, was mir in Wort, Namen, Frage an äußerster Bedeutung, an Seelenheil lag. Bei allem guten Willen vermochte dies kein Deut an ihrer Antwort zu ändern. Doch gab sie selbige, als sie selbige schließlich gab, mit merklichem Bedauern. Sie schüttelte verneinend ihr Haupt. Über mir brach eine Wellenwand der bittersten Enttäuschung, aus deren Tiefe ich hinauf mich kämpfte, die ersten Atemzüge einzulechzen einer seltsamen Erleichterung. Ich war beraubt der Träume einer Wiederkehr des ersten unschuldigen Lebens, der ersten einzigen Liebe und war davon verschont. Doch wenn nicht Spuk und Zauber die Erklärung waren für jenen scheinbaren Wiedergang, welchen ich vor mir sah und ohne jeden Zweifel kannte, was war es dann? Aber, stammelte auch diese Frage ich zu einem Wort gepresst, und forderte damit nun doch Verständnisses zu viel und mehr des antwortenden Ausdrucks, denn ein ausgelöschtes Antlitz und versiegelte Lippen zu geben vermochten. Noch immer hatte ich die zarte Hand gehalten in der von Angst und Eifer glühenden meinigen. Nun aber, sanft und vornehm, wie sie dies gereicht, ja fast entschuldigend, entzog die Dame mir die Gnade der Berührung. Doch allein, um die Moretta zu ergreifen und das alle Züge tilgende schwarze Oval, den knebelnden Knopf abzulegen. Das Antlitz, welches zum Vorschein kam, war nicht jenes Amaliens. Und doch war es auch kein wahrhaft anderes. Es war, besser vermag ich seine Wirkung nicht zu erklären, wie ein Porträt Amaliens, welches ein Maler aus dem Gedächtnis schuf, der sie anders gekannt hatte, sie anders erinnerte, denn ich meiner selbst dies tat. Alles, der Vorsprung des Kinns und der Nase, die Wölbung der Brauen, der Bogen der Wangen ein wenig stolzer, vorwitziger, entschlossener, wie eine um weniges ältere, erfahrenere Schwester Amaliens. Fast, wage ich heute und vor euch zu gestehen, als blickte ich nun erstmals ohne Verblendung Amaliens wahre Person, statt jenes Ideals, mit dem meine sogenannte Liebe sie einst übermalte. So beiläufig dies nun möglich war, wischte die freie Hand ein Rinnsal von Speichel aus dem Mundwinkel, welches mit dem Knopf zwischen den Zähnen hervorgeglitten war. Ich blickte, zugleich erwacht aus meiner Paralyse und noch tiefer versunken in sie, in jene Augen, welche nun ein Angesicht kannten. Es waren noch stets jene Amaliens, doch gehörten sie nicht mehr ihr. Meine Frage hatte einen seinerseits fragenden Ausdruck hinterlassen auf diesem neu enthüllten Antlitz, und zum ersten Mal verließen die Augen kurz den Griff meines Blicks, besser auf die ausstehende Antwort zu sinnen. Dann war diese ebenfalls in ein Wort, einen Namen gefasst. Ariane. Doch nicht gänzlich vertrauend, dass dies verständlich genug sei, ich bin Ariane. Da die Erscheinung für mich nun diesen Namen gewonnen, entledigte sie sich ihrer Statuenhaftigkeit. Die Dame, Ariane, wies auf ihr schwarzes Gewand, auf die Moretta, welche sie neben dem Fächer in ihren Schoß gelegt. »Euer Marquis meinte, ihr wolltet mich wohl so wiedersehen, wie ihr mich zuerst erblicktet. Ich muss gestehen, ich zweifle nun ein wenig an der Weisheit seines Beschlusses, kann freilich jedoch nicht in Abrede stellen, dass es erheblichen Eindruck auf euch zu machen scheint. Noch war ich zu benommen von dem vermeintlichen Zauber, von dessen Enttäuschung, vom neuen und wahren Zauber, welchen das wirkliche Weib bereits um mein Herz wob, um ihr Erklärung zu geben. Als wäre ich verdammt, nie mehr in rechten Sätzen zu sprechen, brachte ich abermals nichts weiter hervor, denn ein Wort, einen Namen. Jakob. Und dann, immerhin, ich bin Jakob. Als müsste ich auch meiner selbst vergewissern, dass ich nun dieser war und nicht jener eines anderen, früheren Namens. So gering die Zahl meiner Worte war, mir schien es in jenem Augenblick, als legte ich damit mein ganzes Wohl und Wehe in ihre weißen, schlanken Hände. »Ich weiß«, empfing sie meinen Namen und »verzeiht, der Marquis verriet es mir freilich schon. Das ließ mich auf die höfliche Introduktion vergessen.« Sie reichte noch einmal mir ihre Rechte zum Kuss und ich deutete diesen noch einmal nun förmlicher an. »Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Jakob.« Ihr Ton war spöttisch nur gegen das Zeremoniell, doch gegen meiner selbst durchaus herzlich. Nun musste ich bereits eure zweite Entschuldigung erbitten, bevor ich es noch um die erste tat, hob Ariane dann mit einem ähnlich innig empfundenen, doch sich an der Steifheit des höflichen Protokolls reibenden Bedauern an. Meine Verwirrung, von welcher Verfehlung die Rede sein könne, sogleich beschwichtigend. Ich habe noch vielmals um eure Verzeihung zu bitten, dass ich euch auf dem Ball derart aus dem Gleichgewicht brachte. Seid versichert, nichts lag meiner Absicht ferner. Auch wenn ich gestehen muss, dass mir die exakte Natur meiner Schuld an eurem Sturz verborgen blieb. Ich hoffe, auch dies seht ihr mir gnädig nach. Es waren die Demut und Verlegenheit in ihren Worten keineswegs vorgespielt, und doch empfand ich in ihnen zugleich eine fast spitzbübische Herausforderung. Was aber entgegnen? Zur Lüge gebrach's mir an der nötigen Geistesgegenwart. Die Wahrheit jedoch, in ihrer Gänze und Größe und Grausamkeit, durfte ich niemals offenbaren. Wobei ich's nach längerem Sinnen schließlich beließ, das war der Wahrheit kleinstmöglichster, läppischster Bruchteil. Seid reinen Gewissens. Jegliches Pardon gebe ich euch von Herzen gern. Euch kam ganz unverschuldet und unwissentlich eine Rolle zu in einer Laune meines Gemüts. Eure Augen glichen lediglich ganz verblüffend jenen einer Dame, welche ich nie hier wiederzusehen erwartete. Dies war alles. Nun, dies und mein allgemeines Ungeschick als Tänzer. Hat je einer nichts denn äußere Wahrheit erzählend dreister, frevelhafter gelogen? Braucht es zu meiner Verdammnis noch weiteren Grund, denn dass mir jenes »Dies war alles« über die Lippen kam, ohne dass ich vor Scham augenblicklich im Erdboden versank, zur Salzsäule erstarrte? Schliefen denn alle Götter, dass keiner die Himmel auftat und mich mit Blitzen erschlug? Ich sprach's ungestraft mit dem treuen, verbindlichen Lächeln eines heimlichen Mörders und gewann zur Erwiderung ein Lächeln Arians zurück, das sich zumindest damit zufrieden zu geben schien, dass dies vorerst alles war an Erklärung, welche ich bereit war zu bieten. Welch Lächeln jedoch dann eine neugierige Note bekam und sich das Antlitz mir wie zur Begutachtung nähernd zur Frage schürzte: »Und gleiche ich auch in anderem Aspekt jener Dame?« Meine Fähigkeit zur lügenden Wahrheit war mir zu erschöpft für mehr der Antwort, denn ein wägendes, nichts- und vielsagendes Schulterzucken. Ariane aber erblickte wohl etwas in meiner Verlegenheit und ward mit einem Male gänzlich ernst. »Ihr liebtet sie.« Ich spürte eine Erwiderung heraufsteigen in meiner Brust, doch plötzlich ward diese zu mächtig und schwer, meine Kehle zu passieren, und ich verharrte mit halb offenem Mund und mit Augen, welche mit einem Male von einem Stausee der Zähren aus ihren Höhlen gepresst werden wollten. »O, Jakob«, sprach Ariane, »ihr liebt sie noch?« Ich weiß nicht, wie viel sie in jenem Augenblick begriff, die völlige Wahrheit konnte es nicht sein, denn sie schreckte nicht in Entsetzen vor mir zurück. Allemal ward sie gewahr, an einer peinvollen Wunde gerührt zu haben, und legte entschuldigend, tröstend ihre Hand auf meine Schulter. Sobald sie mich wieder gefasst fand, befleißigte Ariane sich, mir eine Antwort zu ersparen und ihrer selbst weitere empfindliche Fragen. Betont leichtmütig lenkte sie unser Gespräch in unverfänglichere Bahnen. »Doch ihr fragt euch gewiss, wie es kommt, dass ihr mich nun in eurem Heim gegenwärtig findet.« Ich nickte, froh um den Wechsel des Sujets und darum, sie nicht meinerseits um Erklärung bitten zu müssen. »Ihr verdanktet es, wie angedeutet, eurem Marquis. Wenn ich recht verstehe, so äußertet ihr ihm den Wunsch, meine Bekanntschaft zu machen, nachdem ich euch ein so unglückliches Ende der Écossaise bereitete. Mehr mit einem Schulterzucken denn einem Nicken beschied ich ihr, dass dies zumindest nahe genug an der Wahrheit traf. Nun, euer Freund ist von Adel und Wohlstand, was dieser Tage nicht mehr immer dasselbe ist, und es ihm somit nicht schwer, jemanden aufzustöbern wie meiner selbst, die in der Pariser Gesellschaft zwar keine Berühmtheit sein mag, doch allemal nicht ganz unbekannt. Mein Inkognito auf dem Ball war eines des Anstands, nicht des wahren Geheimnisses. In den rechten Zirkeln wusste man mich durchaus, durfte man mich wissen, als die Madame de O, oder besser, die Maîtresse des Bankiers Monsieur F. Meinem Einspruch kam sie mit einer Geste zuvor, dass sie noch nicht ausgeredet. »Sorgt euch nicht. Er wird keinen Widerspruch mehr erheben gegen unser Stelldichein. Er spekulierte einmal zu viel auf die falsche Ernte und traf seine Wahl zwischen Schuldgefängnis und der Pistolenkugel. In gewisser Weise könnte ich also eher sagen, ich bin die Witwe des Bankiers Monsieur F.« Sie lächelte bitter. Und es mag sein, auch weil sie in meinen Augen darob eine gewisse, unverschämte Erleichterung las. »Ihr liebtet ihn?« war es an mir nun zu fragen. Und an Ariane ein wägendes, wehmütiges Schulterzucken zur Antwort zu geben. »Nun, mir erging's immerhin so weit besser als seinem bedauerlichen Eheweib, als ich nicht seine Schulden erbte. Doch blieb mir freilich von seinem Reichtum, welchen ich lang genoss, auch nur das, was er mir über unsere gemeinsamen Jahre hinweg geschenkt. Und er war, Gott halte ihn selig, ein großzügiger Mann. Und ich nie ein leichtsinnig verschwenderisches Frauenzimmer. Aber man hat doch seinen Stand, sein Leben, und in Paris kommt dies nicht wohlfeil. Meinte nicht unser gefeierter Dr. Franklin aus den Kolonien einmal, Zeit sei Geld? Nun, in dieser Stadt ist Geld gleichermaßen umzumünzen in Zeit. Zeit, sich an einem gewissen Leben zu halten. Ariane, deren Blick abgeschweift war, schien plötzlich wie zu erwachen, schaute mich an und lachte auf. »Oh, mein werter Monsieur Jacob, verzeiht, ernüchtere ich euch gar zu sehr? Da gab sich euer Marquis solche Mühe, euch euer Traumbild vor die Nase zu setzen, und das Erste, was es tut, ist, von den schnöden Finanzen zu sprechen.« Mein Versuch, mich in ihr Lachen zu gesellen, blieb etwas angestrengt. »Ihr werdet, fürchte ich, so wie ihr einander bekannt bleiben wollen, noch des Öfteren erfahren müssen, dass ich zu einer rabiateren Offenheit neige, denn es sich für eine vornehme Weibsperson schickt. Und leider wiegt der Gedanke ans Geld gerade recht schwer auf meinem Gemüt. Ich freilich verzieh ihr, doch meine Schwärmerei war fürs Erste gebrochen, und endlich erhob ich mich aus meiner Genuflexion, zog einen Sessel herbei und setzte mich Ariane gegenüber, unsere weitere Konversation auf Augenhöhe zu führen. »Man erwartet von einer treuen Mätresse«, nahm sie den Faden wieder auf, da es nun ohnehin ausgeschlossen war, zu einem zauberischen Säuseln zurückzufinden, »nicht minder denn von einer braven Gattin eine gebührliche Zeit der Trauer. Allein selbige vermag ich mir leider nicht zu leisten.« Die Pariser Gesellschaft hat aber immerhin ein Verständnis für die pragmatischen Zwänge, solange sie auf der äußeren Einhaltung der Form beharren darf. Sprich, man duldete mich auf dem Vergnügen des Balls, solange man vorgeben konnte, mich nicht zu erkennen. Und ich hatte keinen Grund, mich zu verstecken, als man mir zutrug, dass ich ein Marquis nach meiner erkundige. Ein Marquis, welcher sich bereits auf der Suche nach Hinweisen zu meiner Identität und meinem Verbleib sehr freigebig erwies und welchem die Kenner der Pariser Gesellschaft eine gewisse Eigenwilligkeit und Geheimniskrämerei nachsagten, doch auch einen nicht unerheblichen Reichtum. Sie blickte mich an, sichtlich erwägend, wie sie das Folgende nicht gar zu sehr nach Handel, nach Geschäft klingen zu lassen vermochte. »Nun, hier bin ich«, sprach sie schließlich. »Euer Marquis erwies sich in der Tat als mehr denn großzügig. Er stellte keine Bedingungen, denn, dass ich zunächst bereit sei, die Introduktion mit euch zu machen. Aber er versprach genug, dass ich wiederum zu versprechen vermag, solange wir dies nur im Einvernehmen wünschen, stehe ich zu eurer Verfügung.« Vermag ich euch begreiflich zu machen, was mir diese Sätze taten? Hier war mein geheimstes Sehnen, welches ich sogar vor meiner selbst so tief zu Grabe getragen in meinem Gemüt, dass ich es wahrhaft gestorben glaubte, gleichsam aus seiner Gruft gebrochen und in gleißender Kraft wieder auferstanden. Ward aber sogleich, kaum dass ich gekostet hatte von seiner Süße, seinem Gift, mir noch im ersten Bissen gewandelt, zu etwas Fahlem, zu einer gemeinen Speise, von heiligem, wundersamen Leib zu schnödem Fleisch vom Markte. Und doch eben darin auch wieder zu etwas Wirklichem und etwas Besitzbarem. Und wenngleich nicht als Wundergabe des Himmels, so doch mir ans gierige Herz, in die gierigen Hände gegeben. Und ja, bei allem wahrlich das schlechteste Fleisch nicht. Und wenn nicht die Erfüllung des Unmöglichen, so doch unter allem Irdischen dazu das näheste Wohl. Verwünschte ich Arians Offenheit? Gewiss. Und nicht allein, weil ich mir ausmalte, sie hätte die Rolle der Wiedergängerin wenigstens spielen mögen, hätte mich bezirzt und umgarnt als geheimnisvolle Erscheinung, welche ihre Geschichte nicht preisgab, zumindest eine Weile, zumindest mir einige Wochen oder Tage oder seien's nur Stunden des Scheins gewährend. Nein, es war diese Offenheit mir auch Zeichen, wo ich für sie stand. Eine Mätresse, die sich ins Herz an die Seite eines reichen und mächtigen Herrn schleichen wollte, hätte nie so gesprochen. Sie hätte ein Spiel des Begehrens und Werbens daraus gemacht und ihn zu dem Glauben verführt, es wäre eine unverdiente Gnade, wenn sie sich ihm nach allem Zögern schließlich doch hingab. Meiner jedoch waren weder Reichtum noch Macht. Arians Handel war mit dem Marquis und erforderte keine Verführung. Und wenn der Marquis seinem treuen Gefährten sozusagen ein Schoßtier als Zeichen der Freundschaft und Wertschätzung gönnen mochte, so war ihr dies recht, doch nicht wert eines langen Schauspiels der Verführungskunst. Wie viel Stolz will sich ein Hungernder leisten, dem man ungefragt Brosamen bietet von hochherrschaftlicher Tafel? Wie lange des Darbens und Protestierens steht ihm an, um dann mit glaubhaftem, doch höflichem Widerwillen zuzugreifen? Wie viel seiner wahrhaften Gier darf er dabei offenbaren? Ich fand mich ähnlich beleidigt wie geschmeichelt und im inneren Widerstreit von Stolz und Begehren. Welche der beiden Mächte den Sieg davontragen sollte, war freilich schon ausgemacht, kaum, dass ihre Schlacht auch nur begann. Ihr kennt meinen nicht geringen Stolz, doch noch mehr wisst ihr von meinem alles in seiner Bahn vernichtenden Begehren, welches auch hier bald die Oberhand gewann. Mochte ich im ersten Augenblicke noch zaudern und Miene machen, welche nahezu despektierlich war gegen Arians offenes Angebot, so ward in meinem Kopf nach kurzer Weile die Stimme eifernder, welche mir einflüsterte: »Begreife doch, du darfst besitzen, Narr, greife zu!« Wie länger ich dies insistierend vernahm, während ich in Arians berückendes, halbvertrautes Angesicht auf ihre reizende Gestalt blickte, im Kreis ihres betörenden, zarten Dufts, je unsinniger ward mir der Trotz, welcher sich von diesem Wesen entfernen wollte. War's anfangs noch Höflichkeit, welche mich abhielt davon, in schmollendes Schweigen zu verfallen, wenn nicht gar aus dem Salon zu stapfen, und welche mich Arians Wunsch nachkommen ließ, ihr von meiner Person zu erzählen, so steigerte ich mich bald ins Gespräch. Und nach einer Stunde vielleicht war mein Drängen so stark, dass Ariane ihm mit lachender Strenge Einhalt gebieten musste. »Gemach, Monsieur, gemach, bitte, vergesst nicht. Zwar bin ich Mätresse, doch keine Metze.« 14. Der Marquis war, dies muss ich ihm lassen, ein Musterbild der Diskretion. Ariane verabschiedete er so formvollendet unverbindlich, als wäre sie nichts denn eine altvertraute Freundin des Hauses, welche uns des Nachmittags auf eine Schokolade beehrte. Und als sie uns verlassen, da drang er nicht im geringsten in mich, ihm Auskunft zu geben, ja, er enthielt sich gar jedes neugierigen, fragenden Blicks. Es war gleichsam sein Beweis, dass er mir mit dem Arrangement allein einen wahren Freundschaftsdienst erweisen wollte und nicht etwa sich ein Privatvergnügen bereiten auf meine Kosten. Freilich aber gibt es Fragen, die umso dröhnender werden mit der Zeit, je nachdrücklicher man vermeidet, sie zu stellen. So sehr ich mir einbildete, meinerseits einen kleinen Spaß daraus zu machen, die scheinbare Gleichgültigkeit des Marquis für bare Münze zu nehmen und hinhaltend zu überreizen, so sehr musste ich die Überlegenheit seiner Geduld eingestehen. Beim Abendmahl ward mir das beredte, studierte Schweigen schließlich zu lästig, und ich hob an, ohne Verbindung zum vorigen Gespräch, doch völlig gewiss, es verstehe sich, wovon die Rede sei. »Ich danke euch. Sie ist freilich nicht jene, für die ich sie hielt, jene, an die sie mich gemahnte. Doch sie ist ein durchaus anziehendes Weib. Das Weitere wird sich zeigen.« Der Marquis gab mir ein Lächeln, halb zufrieden, zumindest kein ungutes Werk getan zu haben, halb resignierend ob meiner Kurzgefasstheit. »Ihr werdet sie wiedersehen?« versuchte er, mir doch etwas mehr zu entlocken. »Wir vereinbarten ein Rendezvous für kommenden Sonntag. Wie ich sagte, das Weitere wird sich zeigen. Und damit beließen wir es vorerst.« Was ich aber zeigte, war zunächst die Unwägbarkeit aller selbstgewissen Vorhaben. Statt meiner ging den folgenden Tag des Herrn lediglich ein Billett zu Ariane, in welchem ich mich tausendfach entschuldigte und sie um Aufschub auf ungewisse Zeit bitten musste, denn eine plötzliche, heftige Verschlechterung der Gesundheit des Marquis machte ihm meine Gesellschaft und meinen Beistand unabkömmlich. Gelogen war dieses keineswegs. Doch ihr ahndet, dass es nicht, wie die Empfängerin meiner Zeilen sich vorstellen musste, die samariterhafte Pflege eines Bettlägerigen war, welche mich ans Haus band. 2 Tage nach Arians Erscheinen in unserem Salon war es, dass der Marquis, statt das Frühstück auf seinem Teller anzurühren, Mael und meiner selbst mit solch großem Ernst anblickte, dass auch wir unsere Bissen sinken ließen und ganz still wurden, bereits fürchtend, was folgte. »Mael, Jakob, meine lieben Freunde, es taugt das Zögern nicht länger.« Der Marquis war bleich, als er dies sprach. Und mir war, als nähmen diese Worte einen Schleier von meinen Augen, welcher mir noch immer einen gesünderen, kräftigeren Hausherrn vorgegaukelt hatte und mich blendete, wie weit und rasch sein offenbarer Verfall doch vorangeschritten war. Er hätte das Weitere nicht sagen müssen, nur damit wir es begriffen. Doch schien es nötig, es auszusprechen, damit dessen Wahrheit unleugbar geäußert in der Welt war. Es ist mehr denn an der Zeit, ein weiteres Adieu zu sagen an das ein oder andere Pfund meines Fleisches. Ich fragte euch vor einer Weile, ob ihr bereit wärt, wenn der Tag denn käme. Nun, Freunde, morgen ist jener Tag. Ich bitte euch, seid bereit. Mael seufzte, ließ sein Haupt hängen, nickte jedoch dabei. Ich blickte dem Marquis unverwandt in die Augen und mühte mich ebenso wortlos, die Beteuerung zu geben, dass mein Ja von damals noch stand. Es war das erste Mal, dass ich etwas wie wahre Verlegenheit, ein furcht- und schamvolles Unbehagen an ihm erkannte, und wie viel Willen es ihn kostete, meinen Blick standzuhalten und ihn mit vorgeschützter Zuversicht zu erwidern. Just da tippelte Grisette herein, schnürte dem Marquis maunzend um die Füße und rieb, herrisch Aufmerksamkeit heischend, ihren Kopf an seinen Waden. Dankbar nahm der Marquis diese Ablenkung an, beugte sich zu dem Tier hinab, streichelte es, fütterte von seinem Teller ihm gierig empfangene Happen. Er tat dies mit seiner Linken. »Ja, meine Liebe«, sprach er zu Grisette, sie hinter den Ohren kraulend, »dein Herr bekommt wieder neu geschmiedete Glieder. Fort mit jenem aus schwachem Fleisch. Fein so.« Und dann summte er »L'homme armé« und tat, als sei er gänzlich versunken ins Liebkosen der Katze und habe darauf vergessen, dass Mael und meine Wenigkeit noch an der Tafel saßen. Noch am selben Abend machten Mael und ich im Keller alles bereit. Wir schleppten an Kerzen und Leuchten hinab, was sich noch nicht dort befand, platzierten in der Mitte des Raumes einen hölzernen Stuhl, hängten an dessen Lehne lederne Gurte bereit, legten zur Hand, schliffen scharf, was an Instrumenten wir nur benötigen mochten, streuten frische Sägespäne. Und ich trug von meiner Werkbank, nachdem ich ihn noch ein letztes Mal eingehendst geprüft, gereinigt, geölt, den eisernen Arm in die große Kammer. Der Marquis, bei all seinem Mut und seiner kämpferischen Schicksalsergebenheit, zog es vor, unterdessen den Keller zu meiden und in der Bibliothek unruhige Zerstreuung zu suchen. Ob einer von uns in jener Nacht Schlaf fand, wage ich zu bezweifeln. Allemal entkam nämlicher beharrlich all meinen Versuchen, wenigstens eine Stunde gedankenenthobener Erholung zu haschen. Selbst der stets so robuste Mael begrüßte mich bei Sonnenaufgang, als wir alle die Scharade einer Nachtruhe nahezu erleichtert aufgaben, als aschfahle Erscheinung. Scheinbar mehr denn je das Bild eines bösen Wilden, in Wahrheit sein rauer Aspekt doch nichts anderem geschuldet, denn der tiefen Sorge um seinen geliebten Herrn und Freund. Keiner von uns besaß Appetit, doch Mael und meiner selbst zwangen uns zu einer hinabgewürgten Mahlzeit, wohl ahndend, dass wir in den folgenden Stunden bei Kräften sein mussten. Nur der Marquis ersparte es sich, seinen Magen zu füllen mit etwas, das er nur wenig später zu speien vermochte. Dann begaben wir uns hinab an die Stätte unseres Werks. Während der Marquis mit zittrigen Knien Platz nahm auf dem Stuhl, erweckten Mael und ich die Kammer zu fast gleißender Helle. Wir steckten Docht um Docht an, bis man hätte meinen mögen, hier unter der Erde herrsche ein spätsommerlicher Nachmittag. Und dann entzündeten wir noch die Ansammlung von Leuchten, welche wir rund um den Stuhl postierten, bis es uns schier die Lungen auszupinseln schien mit dem Ausdunst von Kerzenwachs, Talg und Lampenöl. Der Marquis freilich atmete aus anderem Grunde schwer. Er hatte unterdessen Rock und Hemd abgelegt, und nun erst sah ich recht, wie schlimm es bereits um seinen Arm bestellt war. Selbst aus nur wenigen Schritten Entfernung hätte ich kaum vermocht, mit Gewissheit noch die Grenze von Eisen und Fleisch auszumachen. Über dem Ellbogen erst ging sie vom Schwarzen ins Rötliche über, doch entflammt, geschwollen, schier bersten wollend von Eiter und schwerenden Säften. Noch bis nahezu an die Schulter ästelten Adern sich, gezogen mit der dunkelvioletten Tinte fauligen Blutes. Es hatte der Marquis wahrlich nicht gelogen, dass an der Zeit es sei, höchstens darin, dass erst jetzt. Wie er dasaß, halb entblößt, stach es mir jedoch erstmals recht ins Bewusstsein, wie sehr er, alles sieche Fieber unbedacht, überhaupt ein gealterter Mann bereits war. Von wächsernem Weiß sein Leib, von schlaffer Wulstigkeit Bauch und Brust, unvorteilhaft geziert mit eingegrabenen, knittrigen Falten, drahtig kräuselnder Behaarung, bräunlich hingetuschten Flecken. Dies war ein Leib, welchen das Leben schon nur noch mit leidlicher Mühe beisammen hielt, welcher aus dem Leim gehen wollte, sich nur mehr durch Willen und Trotz gegen die Mächte der Vergänglichkeit spannend. Mich schauderte nicht allein ob unseres vermessenen Vorhabens und der Furcht, es könne misslingen, sondern ob des bösen Gedankens, wie viel es denn helfen wolle, selbst wenn es gelänge. Der Marquis tat zwei kräftige Schlucke aus seinem Flakon von Laudanum und einige mehr aus einer Bouteille Branntwein. Dann setzte er sich in Position und winkte Mael herbei, ihn an den Sitz zu binden. Mael zurrte ihm Gurte um Hüfte und Brust, und der Marquis hieß ihm dabei nicht so zimperlich zu sein. Er wollte in der bevorstehenden Pein sein ganzes Vertrauen auf diese Fesseln setzen und sich nicht zurückgeworfen finden auf seine bloße Tapferkeit. Also zog gehorsam Mael die Gurte strammer und sparte nicht an festen Bindungen der Lederriemen, mit welchen er darauf die Füße des Marquis an den Stuhlbeinen, dessen linke Hand hinter der Lehne fixierte. Der Marquis stemmte und wand sich zur Probe gegen seine Bande, und diese streng widerstehen findend, nickte er zufrieden. »Jakob, den Arm«, hieß er mich dann. Ich hielt ihm mein Werk, welches schwer lastete in meinen Händen, noch einmal vor Augen. Er berührte es mit seiner noch freien, eisernen Rechten, fast als wollte er ihm deren einstigen Segen weiterreichen. Dann sprach er ein »Wohlauf«, ließ sich von mir einen zusammengeballten Lederflicken zwischen die Zähne schieben, von Mael mit einem Strick um Achsel und Schulter das Blut vom Arm abbinden und gab schließlich mit seufzendem Schnaufen noch einmal ein Nicken. Der erste Schnitt war mir der schlimmste, denn er forderte mir den Mut ab, den Marquis, welchen ich als Menschen von großem Geist und Esprit, als gütigen Gönner kannte und freundschaftlich liebte, als bloße Materie zu traktieren, wie der Metzger ein geschlachtetes Vieh, und ihm bei allem Wissen um deren Notwendigkeit und Hoffnung auf ihre Heilsamkeit zunächst eine grausame Wunde zu schlagen. Ich vermied es so gut wie nur möglich, in sein Antlitz zu schauen. Er aber sah und begriff, wie viel Schwere mir dessen Anblick meine Aufgabe machte, und er, der ewig und erbarmungslos Neugierige, wandte sein Haupt nicht etwa ab, um sich selbst die Zeugenschaft von der Wirkung des Messers an seiner Schulter zu ersparen, sondern allein um mich zu schonen. Ich setzte also endlich das Sichelmesser an und fand es, so scharf war seine gebogene Klinge, noch ehe ich Druck auszuüben begann, schon einen roten, sickernden Strich ziehen in die Haut. Dies ließ mich innehalten, bis der Marquis ein geknebeltes Grunzen von sich gab, aus welchem nicht Weh sprach, sondern Ungeduld. Da erst und endlich tat es in mir jenen entscheidenden Ruck, überkam mich jenes »Jetzt oder nie«, welches alles Zaudern hinfortfegte und mich mit ganzer Entschlossenheit vollbringen ließ, was zu vollbringen war. Ich schnitt, schnitt in sägendem, tiefer und tiefer dringenden Kreis, schnitt mit aller Kraft, welche ich aufzubringen vermochte, schnitt durch Haut, Muskel und Adern, trennte Sehnen und Fasern, achtete nicht des nur halb erstickten Stöhnens und Brüllens des Marquis, achtete nicht der Ströme von Blut, schnitt, bis ich die Klinge an nichts mehr wetzen fühlte, denn blankem Knochen, Spalt des Gelenks. Dann erst hielt ich wieder inne, setzte ab und trat zurück. Das nächste war grausige Arbeit für den kräftigeren, allen Zimperlichkeiten fremden Mael. Ich wandte, mein Empfinden ohnehin mehr denn genug strapaziert, meinen Blick. Doch half dies nichts gegen das markerschütternde, krachende Schmatzen, mit welchem nach kurzer Weile der freigeschälte Knochen aus seinem Schultergelenk gewunden und gerupft ward. Als ich mich wieder zurückwandte, stund Mael neben dem Marquis, dessen Arm noch Hand in Eisenhand haltend, fast wie ein verdutzter Gratulant, welchem auf einmal das Gegenüber abhanden gekommen war, bis auf einen leeren Handschuh und Ärmel. Die Lider des Marquis flatterten, seine Augen verdrehten ins Weiße sich, und endlich sackte er in seinen Banden zusammen, von der Ohnmacht gnädig empfangen. Mael schleuderte das abgetrennte Glied ohne jede Pietät scheppernd und platschend zur Seite. Es durfte das Tote uns nicht im Weg sein, bei unserem hastenden Eifer, dem Marquis das Leben mit Brandeisen und Bindfaden im Leib zu siegeln, bevor es sprudelnd versiegte. Die pulsierenden Fontänen, welche aus den dicksten Adern sich in kraftlosen Bögen wechselnd wölbten und zusammensackten, verrieten, wie zittrig und flach der Herzschlag des Marquis bereits ging. Also senkten und schnürten wir, so flink wir es nur bei angemessener Sorgfalt vermochten. Bei dieser Arbeit nun fand sich mein Geist endlich in seine reinliche, von der Aufwühlung unberührte Uhrmacherstube versetzt. In jene Winkel, wo er vergaß darauf, ein empfindendes Wesen vor sich zu haben und nur mehr Materie und Mechanik sah, welche es gegen all ihre Schlüpfrigkeit zu beherrschen galt. Allein ein Sinn war es, welcher sich dem nicht untertan machen ließ. Der Geruch des verbrannten Fleisches, des warmen, eisenschmeckenden Bluts, stach durch die Pforte, wirkte mich an der Gurgel. Doch es hatte Mael, der in diesem feinfingrigen Werk einmal mehr die Grobheit seiner Erscheinung Lügen strafte, anscheinend ein Auge auf mich. Denn wann immer mich ein Anflug von Abscheu vor unserem Tun zaudern lassen wollte, warf er mir einen befehlenden Blick, ein herrisches Grunzen zu und rief mich zurück zum unverzagten Dienst an seinem, unserem Herrn. Maels Kraft und Entschlossenheit blieb es auch vorbehalten, sobald wir den Fluss der Adern eingedämmt hatten, meiner weiteren Kunst die Grundierung zu bereiten. Er holte den neuen Eisenarm herbei und drängte das Kugelgelenk meiner Schöpfung mit beherztem Ruck in seinen neuen, knöchernen Sitz. Dies entlockte dem Marquis selbst in seiner Ohnmacht ein Aufstöhnen, ohne ihn ganz aus dem Dämmer zu reißen. Damit jedoch war endgültig all das metzgerische Handwerk verrichtet, und es schlug die wahre Stunde meiner Bewährung. Glaubt mir, ich sollte jede Minute loben, welche ich zuvor mit den Kadavern und den auf dem Altar unseres Wissensdrangs geopferten Kreaturen verbrachte. Doch nicht minder dankte ich für all die Tage an der Werkbank in Wien. Denn was ich vollbrachte, das hätte kein Bader, kein Chirurgus vermocht mit ihren groben Begriffen, ihrem groben Werkzeug. Das war vielmehr die Kunst eines Uhrmachers des Fleisches, der Verstand und Gewöhnung hatte dafür, das feinste Ineinandergreifen, die minutiösesten Kräfte, das filigranste Zusammenspiel zu durchschauen, arrangieren, flicken. Ob ich Silberdraht oder Sehne verknüpfte, ob ich an Knochen oder Kupfer lötete, ob Muskeln oder mechanische Feder der Quell waren, der Antriebskraft. Es herrschte doch eine Verwandtschaft der Prinzipien und Handgriffe, welche jene angeblich so große, allmächtige Grenze nicht kennen wollte, zwischen beseeltem und unbeseeltem Stoff. Es war freilich ganz Unerhörtes, was wir da trieben, und doch war es mir, einmal ins Werk vertieft, bei aller beklemmenden Hitze und pochenden Furcht, als seien mir Geist und Hände in ein sehr vertrautes Tun geschlüpft, in eine oft gebetete Litanei, welche nun lediglich in einer etwas fremden Mundart ertönte. Auf seltsame Weise wusste ich, was ich tat, noch ehe es zum ersten Male in meinem Leben, im Leben der Menschheit, ward getan. Nur einmal wollte mir ein Sehnenende wieder und wieder entwischen, wollte partout nicht mit Zange, nicht mit spitzen Fingern sich ergreifen lassen, glitschte und schnappte allweil zurück. Da fasste mich Mael, der sich dies mit wachsender Ungeduld beschaute, an den Schultern, schob mich beiseite und nahm mir die feine Zange, welche in seinen Pranken fast zu verschwinden drohte. Und er zeigte, wie sehr seine Stummheit mich doch stets darauf vergessen ließ, wie wach, genau und gelehrig er zu schauen, zu hören, zu verstehen vermochte. Was mir nicht gelungen, dies gelang Mael, nicht auf den ersten, doch schon auf den zweiten Griff. Und nicht etwa reichte er mir darauf das Werkzeug mit der eingefangenen Sehne zurück, sondern ich ihm Silberdraht und Katzendarm. Und ich verblieb bloßes Publikum, wie Mael alles an den rechten mechanischen Zug knüpfte, mit spitzem Geschick, als habe er seiner Lebtag nichts anderes getan. Sobald ihm dies aber gelungen, räumte er wieder den Platz, wies und ließ mich zurück an die Stätte meines unheimlichen Wirkens und postierte sich dienstfertig zwei Schritte zu meiner Seite in gleichsam zurückgesetzter Stellung, doch mit guter Beobachtung auf mein Vorgehen. So tat ich mein weiteres Werk nun im Bewusstsein eines keineswegs Blinden, eines womöglich geradezu ebenbürtigen Wächters. Was mir meinerseits die Sinne, den Verstand, den Ehrgeiz schärfte. Mael aber nahm die Rolle des Faktotums wieder ein in einem neuen Strahlenkranz der Überlegenheit, des Nachdrucks, dass er aus freien Stücken zurücktrat in die vermeintliche Untergebenheit und dies aus freien Stücken jederzeit zu enden vermochte. Es ging weit über den Mittag hinaus, bis wir die letzten Fransen des Fleischs an den eisernen Arm geknüpft hatten oder gestutzt, die letzten Ränder von Haut vernäht und das ganze wunde Schlachtfeld der Schulter reichlich mit der bewährten Tinktur getränkt. Zum Ende der Prozedur wollte sich der Marquis allmählich aus seiner Ohnmacht regen, doch nicht so sehr die Furcht, er möchte erwachen zur Empfindung seiner heilenden Tortur, ließ mich schleunen in meinem Werk, sondern die Ahndung meiner selbst könnten alsbald Kräfte und Sinne schwinden. Als endlich die Schulter in dicken Bandagen war und wir dem Marquis die Riemen und Stricke lösen, den Lederknebel zwischen den Zähnen hervorziehen durften, da fehlte schon nicht mehr viel, dass man mir hätte Bande anlegen müssen, mich noch aufrecht zu halten. Und ich wage nicht recht zu sagen, ob ich Mael noch eine wahre Hilfe war, als wir den halbwachen Marquis die Treppen hinaufschleppten in seine Gemächer, sein Bett oder eher eine zweite Last, welche er mit zurück ans trübe Tageslicht zu zerren hatte. Kaum jedenfalls wusste ich den Marquis zumindest lebend und sicher auf sein Lager verfrachtet, schmiss ich mich in meiner Kammer auf das Meinige und kam zu Bewusstsein erst wieder in der Finsternis der Nacht, als der unermüdliche Mael eine Leuchte in der Hand mich aufrüttelte und Laute ausstieß, deren Bedeutung ich nach einer Weile meiner Benommenheit abzutrotzen vermochte. Der Marquis war erwacht. Wer weiß, was mit mir, mit Mael, mit Ariane geschehen, wäre der Marquis durch unsere Operation aus dem Leben geschieden. Wir taten nie eine Erwähnung, dass wir auf seinem Sekretär ein versiegeltes Papier erspähten, auf welchem in seiner Handschrift, der Schrift seiner alten Eisenhand, prangte »Mein Testament«. Und ebenso wenig ließen Mael und meiner selbst uns anmerken, dass wir nach dem ersten Tag, da der Marquis sich wieder ohne fremde Hilfe durch sein Gemach zu bewegen vermochte, diesen Schrieb spurlos verschwunden fanden. An jenem späten ersten Abend freilich hieß sein Erwachen nicht mehr, denn dass er die Augen geöffnet hatte, welche klein, alt und lichtlos wirkten, wie ich es an ihm noch nie gesehen, und mich an seiner Seite erblickend zwischen spröden Lippen ein »Danke« hervortatterte. Bis er wieder wahrhaft zu reden, sich zu rühren vermochte, geschweige denn aufsetzen im Bett, bis er mehr zu sich nahm, denn einige halb aus den Mundwinkeln wieder verrinnende Schlucke kühlen Wassers, kräftigenden Würzweins, gingen Tage ins Land. Und 2 Wochen waren's, ehe er es wagte, auf eigenen Beinen zu stehen, und dann nur für 3-4 Schritte, gestützt von Mael bis zum nächsten Ohrensessel. Früh bedeutete der Marquis mir, ich möge ihm die Stunden füllen, indem ich ihm Vorleser sei, und kam ich die ersten Tage kaum je über einen Absatz hinaus, ehe ihn der Dämmer übermannte und ich einige Weile darauf wieder von vorne ansetzen durfte, so erholte sich bald sein Geist merklich rascher denn sein Leib, und ich fand seinen Blick wie eh und je voll der Wachheit und Ungeduld. Eine Weile war uns dieser erste Erfolg der entscheidendste wie erleichterndste. Der Marquis lebte. Hätte ich noch genug Frömmigkeit im Leibe gehabt, ich hätte aus aufrichtigem Herzen dem Herrn gedankt und ihm versichert, wenn er nur die Genesung weiter gelingen ließe, so wollte ich ihn nie wieder um anderen Gefallen anflehen. Ich besaß allemal noch reichlich Aberglauben, es dennoch insgeheim zu tun, aber freilich schon in dem Wissen, wie sehr ich log. Zunächst mochte mir genügen, mich nicht zum von ihm selbst gedungenen Meuchler des Marquis gemacht zu haben. Doch da er nun lebte, erwachte und auch seine alte, brave Ungeduld Auferstehung feierte, da wollte ich doch in mehr reüssiert haben, denn ihm faulendes Fleisch und eiserne Faust zu nehmen und sie durch nutzlose Pfunde toten Metalls zu ersetzen. Das erste heisere Danke wich bald einem ungehalteneren, wenngleich stets wortlosen Vorwurf. Einem Vorwurf in Blick, Seufzern, Gesten, einem Vorwurf gegen sich selbst, gegen sein Siechtum, seine Hilflosigkeit. Einem Vorwurf gegen seinen Leib und den neuen Eisenarm und, sich der offenbaren Ungerechtigkeit schämend, doch nicht erwehren könnend, einem Vorwurf gegen mich, dessen Schöpfer. Denn lange Tage war dem Marquis das neue Glied wahrhaft nichts, denn ein fremdes, regloses Gewicht, welches ich ihm an die Schulter genäht, ihm mehr hinderlich denn dienend. Eines frühen Morgens, so oft ihn die Erschöpfung noch in Dämmer zog, so selten war ihm wahre Nachtruhe vergönnt, fand ich ihn wach und aufrecht im Bett sitzen und das Buch, aus welchem ich ihm am Vorabend ein 1/2 Kapitel vorgetragen, in der Eisenhand, welche er in seinen Schoß gelegt. Er hieß mir grinsend einen guten Tag und wies mit einem Nicken auf sein neues Lesepult. »Dafür immerhin taugt sie schon.« Doch es lag Bitternis in diesen Worten, und es war mehr denn offensichtlich, dass er die Hand lediglich in diese starre Position drapiert hatte und sie dem eigenen, willentlichen Greifen nicht näher war, denn eine gewöhnliche Schraubzwinge. Man musste den Marquis überraschen in jenen Momenten, da er einen nicht mit vorbereiteter, vorgespielter Zuversicht erwartete, um einen wahren Eindruck zu gewinnen von seinem inneren Ringen. Man musste, bevor man seine Kammer betrat, verharren und lauschen auf sein Schnaufen und Stöhnen, musste die Tür leise und geschwind öffnen, auf die Zähne fletschende Grimasse der Anstrengung, mit welcher er auf das eiserne Glied starrte, als vermöchte der bloße, übergroße Willen, es in Regung zu versetzen. Musste lange genug an seiner Seite verweilen, dass er allen Anschein von Geduld fahren ließ und neben dem Gespräch begann, mit der Linken die mechanischen Gelenke eins nach dem anderen reihum immer wieder und wieder zu beugen und strecken, wie in Hoffnung, es würden sich doch wohl Eisen, Silber, Messing bei einer hinreichend sturen Beharrlichkeit als gelehrsam erweisen und aus eigener Kraft fortfahren mit der Bewegung. Es wäre auch für mich, der für diesen Kampf mehr Verantwortung empfand, denn er dabei irgend behilflich zu sein vermochte, eine ganz und gar leidige Zeit gewesen. Hätte ich nicht, sobald der Marquis aller unmittelbaren Gefahr entronnen schien, Ariane wahrhaft in mein Leben treten lassen. Ich sandte nicht ganz ein Monat war seit der Begegnung in unserem Salon ins Land gegangen, ihr ein Billett, in welchem ich herzlich für den gewährten Aufschub dankte, meine nicht minder herzliche Hoffnung aussprach, dass sie darob nicht Geduld und Glauben eingebüßt haben möge, und mir untertänigst erlaubte, sie um ein Wiedersehen gemäß ihrer ersten Konvenienz zu ersuchen. Ich warte derart bemüht höfliche Form, dass ich, kaum hatte ich die Notiz mit der Morgenpost dem Postmann überantwortet, in ängstlichen Schweiß ausbrach, gerade daran müsse sie doch sogleich ersehen, welch unstatthafte Sehnsucht ich damit zu überdecken suchte. Doch ihre Replik machte mir allen Eindruck, sie sei noch in der Stunde des Erhalts verfasst und ihrerseits nur deshalb nicht postwendend, sondern für ein Eintreffen am folgenden Nachmittag aufgegeben worden, ihren wahren Eifer nicht zu verraten. Kurz, flink und freudig hatten wir uns verständigt, ich würde ihr am nur 3 Tage fernen Sonntag einen Besuch abstatten. Die Wahl des Ortes dafür ergab sich scheinbar ganz selbstverständlich. Die Ruhe des Marquis war der Schonung noch zu bedürftig. Für die Augen der Öffentlichkeit war unsere Verbindung zu jung und ungewiss. Doch kam es Ariane merklich gelegen, unser Rendezvous auf Terrain zu halten, dessen Herrin sie war. Ihr Haus in der Stadt, in Nachbarschaft einer Reihe von Mietshäusern, war von zurückhaltender Vornehmheit. Es lag in wohlhabender, doch verschwiegener Gegend, hatte 3 Stockwerke von angenehm schlanker, doch nicht magerer Breite, und es enthielt sich alles äußeren Protzes auf eine Weise, wie es nur teurer, wohlproportionierter Geschmack vermochte. Später, als wir einander vertrauter waren, sollte Ariane mir einmal scherzen, »Wer Mätresse ist eines Bankiers und schlüge daraus nicht einmal ein Häuslein, der verstünde sein Metier aber schlecht.« Noch kannte ich da ihren Humor zu wenig, dass ich die Erwiderung gewagt, die sie gewiss geschmeichelt hätte lachen lassen, und wer das Häuslein noch immer besitzt nach dem Bankerott des Bankiers, der muss es besonders gut verstehen. Selbst viel später jedoch, als wir uns mehr waren denn nur vertraut und etliche Schwüre der Liebe und Ewigkeit zwischen uns hin und her gegangen, von welchen ich allemal die meinigen völlig aufrichtig wusste, war nie daran zu denken, dass sie dies Haus einmal aufgeben würde. »Seid mir nicht gram, Jakob, und nehmt es mir nicht gegen euch«, erwiderte sie mir da, als ich wieder einmal in sie drang, ihre Residenz doch ganz an meiner Seite zu nehmen, wo sie zu jener Zeit ohnehin meistens weilte. »Ich glaube euren Schwüren und den meinen an euch, mehr denn jenen aller vorherigen Männer. Doch lehrte mich die Erfahrung, um wie viel billiger die äußere Abhängigkeit solche Schwüre noch dem liebendsten Herzen macht. Und um wie viel teurer und treuer sie sind gegen ein Weib, welches aus freien Stücken zu bleiben oder gehen vermag. Und so oder so, allen Schwüren der Welt war nie in ihrer Beständigkeit ähnlich zu trauen wie dem Mietzins. Bei meinem ersten Besuch in jenem Hause aber empfing mich unsere Kutsche bereits erwartend Arians Zofe und geleitete mich in die oberen Gemächer. Beim Personal hielt Ariane es wie in all ihren Ausgaben. Sie verprasste, auch in ihren reichsten Jahren, das Geld nie für Extravaganzen. Doch Zofe und Köchin hätte sie sich noch bis zum Schuldenturm geleistet, denn sie war überzeugt, dass man wie ein armer Mensch behandelt ward, sobald man sich auch nur aus vernünftiger Sparsamkeit wie einer benahm und dann von dort kein Weg mehr zurückführte hinauf. Und dass sie es sich verdiente, dass ihr Leben, selbst wenn nicht mehr luxuriös, so doch nie weniger sei denn angenehm. Nun, jene Zofe führte mich in den kleinen Salon im zweiten Geschoss, welcher eingerichtet war zum repräsentativen Anschein von Intimität. Er war getaucht ins Halbdunkel weinroter Töne, doch mit hellen Fenstern, und täuschte mit großem Geschick vor, die Hausherrin hielte sich hier auch privat gerne auf, auch wenn er wahrhaft lediglich diente zum Empfang von Besuch, welchem geschmeichelt werden sollte, er sei vertraut. Als die Zofe klopfte und mir die Tür auftat, spielte Ariane ihre Rolle gemäß dieser Illusion. Sie saß am Sekretär, gerade mit elegantem Schwung der Feder ihren Namen unter einen Brief setzend, schaute, gleichwohl ich mich just zur vereinbarten Stunde einfand, überrascht auf, als käme mein Besuch ganz unerwartet, doch freudig willkommen. Es war eine kleine Theaterszene, welche unserem Zusammentreffen den zu offenbaren Geruch eines bloßen Geschäftes nehmen sollte, doch auch vorführen, dass Ariane anderes zu tun hatte, denn sich feilbietend meiner Ankunft zu harren. »Monsieur Jacob, welch Plaisir, euch zu sehen!« rief Ariane aus. Doch sie erhob sich nicht, vorgebend, den Brief noch mit Sand bestreuen, falten und siegeln zu müssen. Ich querte den kleinen Salon und sie reichte mir ihre Hand zum Kuss. Ich wagte eine verborgene Impertinenz und ließ meine Lippen ihre Haut berühren, so leicht, als sei es ohne Absicht geschehen. Doch jenen Hauch zu lange verweilend, welcher bewies, dass es mir keineswegs unangenehm war. Und oh, wie köstlich war mir wahrhaft diese Hand, warm wie von der Sonne beschienener Marmor, wie labend war mir ihr zartsüßer Duft, dass ich meine liebe Not hatte, den Kuss zu lösen, bevor er zur offenen Unverschämtheit ward. Ariane entwand mir ohne Aufhebens mit gekonnter Geschmeidigkeit die Hand, verzichtete auf jede Zurechtweisung, was ich mir bereits zum Erfolg nahm. Sie winkte die unschlüssig an der Tür verharrende Zofe herbei und überreichte ihr den Brief, ihn mit der nächsten Post abzusenden. Dann erst erhob Ariane sich und wies mir, »Bitte, nehmt doch Platz.« Meinen frechen Versuch, die Schritte zur Ottomane zu wenden, unterband sie jedoch, lächelnd, den Anschein unschuldigen Missverständnisses wahrend, »Bitte«, lenkte sie mich auf einen der beiden zierlichen Sessel an dem Kaffeetischchen. Unsere Aufführung einer freundschaftlichen Nachmittagsgesellschaft brachte es über Geplänkel und Geplauder ob des werten Befindens und außergewöhnlichen Wetters noch bis zur Rückkehr der Zofe mit Kaffee und Erfrischungen und von dort zum Austausch über unsere bevorzugten Pariser Konditoren. Dann endlich fand Ariane der Form hinreichend Genüge getan und hob ihr Ton den geringsten Teil verbindlicher an. Nun, es gingen wohl Wochen genug ins Land, dass ihr Entschluss zu fassen vermochtet, was unsere Verbindung betrifft. Und wenn ihr Letztere nicht weiter wünschtet, so wäret ihr kaum auf Besuch zu mir gekommen. Ich nickte und wollte ihr schon ausführlichere Bestätigung dieser Vermutung entgegnen. Doch Ariane fuhr fort, »Meinerseits darf ich euch wiederholen, was ich euch zuletzt noch im Konjunktiv versprach. Ich stehe zu eurer Verfügung.« In all meiner innerlichen Vorbereitung auf diesen Besuch hatte ich doch nie wahrhaft begriffen, welch Saat das erste Rendezvous mit Ariane in mein Herz gesetzt hatte und wozu mir diese mittlerweile im Stillen und Dunklen reifte. Bis die Wiederholung jenes Versprechens mit einem Mal das hellste Mittagslicht warf auf die gewucherten Ranken meines Begehrens und mir die Röte auf die Wangen wallte. Ariane bemerkte die Wirkung ihrer Worte und lächelte. »Wann immer ihr sie wünscht, mögt ihr meine Gesellschaft genießen.« Sie betonte Gesellschaft auf eine Weise, welche unmissverständlich sagte, was ich, jedenfalls vorerst noch, nicht nach Belieben zu genießen habe, und hatte die Höflichkeit, scheinbar keine Notiz zu nehmen davon, dass dies meine eifrige Freude ein wenig zusammensacken ließ. Doch Ariane verdankte ihren Erfolg als Mätresse bei weitem nicht allein ihren äußeren Reizen, sondern ihrem sehr genauen Gespür und Verständnis für die empfindliche Kränkbarkeit der Männer und wie diese zu lindern war. Ihr vermochtet die Erkrankung des Marquis auszukurieren? Ich bin gewiss, ihr ließet ihm die beste Pflege angedeihen. Doch sagt, seid ihr ein Student der Medizin? Erzählt mir von euer selbst. Ich habe noch so wenig über euch erfahren. Dies mochte eine unscheinbare Bitte sein, doch sie öffnete etwas in mir. Ich begann, einiges Unverbindliches, nichts Gelogenes, doch gewiss nichts, das die eigentliche Wahrheit verriet, zum Befinden des Marquis und seiner Besserung zu berichten. Doch dann sprach ich auch über meine Rolle darin, und ehe ich mich versah, hatte ich Ariane beim bittenden Wort genommen und erzählte, so getreu wie es mir nur gestattet war, ohne mich zu verraten, davon, wer ich gewesen und wie ich ward, der ich nun war. Und wie es aus mir hervorquoll, stärker und reiner, denn ich je zugelassen gedachte, da empfand und begriff ich, mir hatte es tatsächlich an Gesellschaft gemangelt. Oh gewiss, ich hatte den Marquis, doch mit ihm unseren Pakt des fraglosen Schweigens über alles zu Persönliche. Eine Zunahme gar der Geheimnisse, welche für kein fremdes Ohr bestimmt waren. Ich hatte so lange niemand, mir die Beichte abzunehmen, mir Erleichterung der Seelenlast und Vergebung zu versprechen. Hier aber saß ich einem Mensch gegenüber, der das Zuhören zu einer Kunst vervollkommnete. Seid mir nicht beleidigt. Nicht einmal ihr, meine lieben, geduldigen Ratten, versteht euch derart gut darauf. Doch hattet ihr freilich auch nie ähnlich dringenden Grund, lange Jahre der Übung, es zu solcher Vollendung zu bringen. Euer Beruf war nie, den reichen und mächtigen Männern auf eine Weise zu gefallen, welche euch ihnen unverzichtbar macht. Ich hatte das mit jeder Mätresse nie wahrhaft verstanden, bevor ich Ariane kennenlernte. Ich bin gewiss, ihr Bankier und die Männer vor ihm hätten allzeit vermocht, genug andere Frauen zu finden, welche ihnen durch ihre Schönheit schmeichelten und das gleiche leibliche Pläsier verschafften, und gewiss genug andere, die brav und nickend geschwiegen hätten, während sie, die ach so großen Männer, redeten. Ariane jedoch verstand die Kunst, sich zu interessieren. Ich will nicht urteilen, wie viel davon anerzogene Manier war und wie viel eine wahrhafte, angeborene Neugier auf Menschen. Ich erlebte Arians begieriges Aufsaugen jeder privaten Äußerung auch gegenüber Marktweibern, Boten, Bettlern sogar. Doch sagt dies nicht mehr, denn das ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Allemal vermag ich euch zu versichern, dass Arians Aufmerksamkeit eine geradezu alchemistische Wirkung tat, auf was immer man ihr eben erzählte. Man mochte noch so Belangloses ins Unreine stammeln. Im Spiegel von Arians wachem Eifer verwandelte es sich einem zu Gold. So voller Geist, Witz und guter Geschichten, von solch reizvoller Persönlichkeit habe ich mich nie zuvor empfunden, wie in den Stunden mit Ariane. »Oh, ihr müsst euer Kichern nicht hinter Krallenpfötchen verbergen. Lacht laut, meine Lieben, lacht nur über mich narr. Seht, ich lache mit euch. Glaubt doch nicht, ich begriffe nicht, wie sehr sie mir schmeichelte und wie gleich sie es mit dem Bankier vor mir getan haben musste und wie gleich sie es nach mir mit einem anderen ebenso gehalten, hätte es nach mir noch einen anderen gegeben.« Doch urteilt nicht über meine Leichtgläubigkeit, bis ihr nicht solch ein Gegenüber gekannt und euch ihm wahrhaft unberührten Herzens entzogen. Nein, nickt nicht überheblich, nur weil euch jemand einmal schmeichelnde Worte ums Mäulchen schmierte, euch begehrend anblickte. Dergleichen ist freilich wohlfeil. Meint ihr nicht, die gute Julie hätte mich nicht oft genug schön geheißen oder einen großen Liebhaber, habe nicht brav schweigend in meinen Armen gelegen, während ich ihr von meiner selbst und der Welt dozierte. Freilich solch Schmeichelei gab es im Dutzend und die billigen Küsse gratis dazu. Dahingesagt, in vorverfertigten Sätzen war die Bewunderung schnell und still geduldet der andere leicht. Ariane aber gab einem die völlige Überzeugung, dass sie einem auf den tieferen Grund schaute und sie für gut und der Liebe wert befand, was sie dort sah. Und nun erlebt mir dies und seid bereit, es sogleich und gern als bloße Lüge abzutun. Mir war, als hätte Arians liebevolles Lauschen, und wenn es bloß gleichsam ihr Handwerk war, im Haus meiner Seele eine dünne Wand durchbrochen und mich dahinter versiegelte Kammern einer großen Sehnsucht entdecken lassen, von welchen ich lange nichts mehr gewusst, denn einen seltsam einsamen Nachhall hinter allem heftigeren Pochen meines Gemüts. Und als ich geendet hatte, bereits in recht schutzloser Offenheit, einen groben Bogen über mein Dasein durchmessend, und es dunkelte draußen, und die Zofe mit zaghaftem Klopfen zurückkehrte, uns Licht zu machen, ohne dass Arian dabei mehr denn den kürzesten Augenblick sich wandte von mir, da sprach ich zu Arian, mich selbst verwundernd, wie sehr ich sie da insgeheim schon als Herrin empfand über mein weiteres Schicksal. »Madame, ich wünsche euch sehnlich in meinem Leben«, und fügte in der Fülle meines Herzens, im Leichtsinn meiner aufrichtigen Sehnsucht hinzu, um jeglichen Preis, welchen nicht allein der Marquis, sondern auch ich nur zu zahlen vermag.